Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 17.04.2024 und wir begrüßen euch wie jede Woche Donnerstag recht herzlich zu unserem Podcast Musikgeschichte.
Es ist der 17.04.2025.
25, was habe ich gesagt?
2024.
24, Entschuldigung. Nein, 25, Entschuldigung.
Ja, bist halt immer ein Jahr zurück.
Ne? Ich hänge ein bisschen hinterher. Ja, 25. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge vom Podcast Musikgeschichte. Und bevor wir mit unserer Folge starten, gibt es noch ein bisschen Trash- und Gossip-Talk, weil wir haben uns Konzertkarten besorgt, Jens. Also erstmal das Konzert, von dem du weißt. Ja, wir fahren ja zusammen zum Konzert nach Chemnitz. Was hat denn der Marcel geschossen?
Ja, irgend so eine Band, die keiner kennt.
Ja, aus Düsseldorf, die Elektropioniere.
Genau, wärst du doch in Düsseldorf geblieben, kannst ja das Lied, ne?
Du kleiner Playboy, genau. So. Nee, wir fahren nämlich am 27.11. fahren wir zu Kraftwerk nach Chemnitz in die Stadthalle und da ist die große Multimedia-Tour, die sie Ende des Jahres machen und da haben wir Tickets geschossen. Sitzplätze gab es leider nicht mehr, aber wir stehen halt, wir sind noch jung und dynamisch, stimmt jetzt?
Genau, wir haben ja beide einen Rollator mit, da kann man so festhalten.
Das wir halten uns gegeneinander fest, sozusagen. Und wir gehen am 18.09. gehen wir noch zum Konzert. So, und da weiß der Jens aber nicht, was das für ein Konzert ist. Ich habe gesagt, Jens, nimm dir Zeit. Jens hat gesagt, okay, und wir fahren am 18.09., das ist ein Donnerstag, fahren wir zum Konzert.
Ja, dann fahren wir halt zum Konzert.
Und der Jens kriegt das erst zu erfahren, wenn wir vor Ort sind.
Ja, du, so weit kann es ja nicht sein. Ne? Also ein bisschen sorbische Volkskunst angucken,
laut Navi, das wird schon gut. Laut Navi fahren wir 1 Stunde und 12 Minuten.
Naja, 1 Stunde und 12 Minuten, das kann dann schon Richtung Brandenburg gehen, kann Richtung Sachsen-Anhalt gehen, kann Richtung Thüringen gehen.
Sachsen-Anhalt? Na, da müssen wir aber in der Halle, müssen wir ganz schön Gas geben, mit eine Stunde, 12 Minuten.
Es kommt halt drauf an welcher Ecke in Sachsen-Anhalt. Also Sachsen-Anhalt ist es nicht mehr, ich gerade eben. Im Übrigen, liebe Freunde, morgen ist Feiertag. Habt ihr es mitbekommen?
Ja, wir haben heute Gründonnerstag.
Wir haben heute auch Gründonnerstag, ne? Also, was machst du so an so einem Feiertag, Karfreitag?
Karfreitag ist eigentlich so hinlegen, ausruhen, mal nichts machen sozusagen. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn das Wetter schön ist, werde ich wahrscheinlich ein bisschen im Garten draußen rumhirschen, weil der Garten muss irgendwie auch vorbereitet werden.
Aber du weißt schon, dass man in einer Karwoche sowas nicht macht, ne?
Ich bin nicht kirchlich, sage ich dir leise, wie es ist. Also das ist für mich nicht relevant sozusagen. Gut. Also wegen mir, ich sag mal so, wir haben jetzt zur Zeit, wie stehst du dazu, Jens? Können wir ja mal kurz drüber reden. In der Politik wird ja drüber gesprochen, dass man einen Feiertag, deutschlandweiten Feiertag, einfach mal fallen lässt zugunsten des Bruttosozialproduktes, dass die Menschen arbeiten gehen. Das würde dann dem Staat auch Geld bescheren. Wie stehst du zu der ganzen Sache?
Ich habe mir da noch keine Meinung gebildet, muss ich ehrlich gestehen.
Weil im Endeffekt
bei mir ist ja jeder Tag Feiertag.
Weil im Endeffekt ist ja so, wenn der Staat das festlegt, an die kirchlichen Feiertage dürfen sie ja wahrscheinlich sowieso nicht ran. Also bleiben wahrscheinlich bloß 1. Mai, Tag der Deutschen Einheit, solche Feiertage. Ansonsten der Rest ist ja eigentlich, was haben wir noch für Feiertage? Der Rest ist ja eigentlich kirchlich eigentlich, was wir eigentlich so haben. Ne? Das ist Ostern ist kirchlich, Pfingsten ist kirchlich, Christi Himmelfahrt ist bundesweit, ist kirchlich. Was haben wir noch für bundesweite Feiertage? Reformationstag ist ja nicht bloß, ist ja bloß in der...
Na, Neujahr könnten wir noch nehmen.
Wir gehen am 1.1. gleich früh, gehen wir genau, wieder arbeiten. Genau. Ansonsten ist da nichts Großartiges, was man machen kann.
Naja gut, das sprengt jetzt auch den Rahmen, liebe Freunde. Ihr seid hier beim Musikpodcast und nicht bei hier labert ihr einen runter. Das machen wir jetzt nicht.
Man kann ja aber trotzdem mal über solche Dinge, über Zeitgeschehen reden. Stimmt's? Wie Orangenmann jetzt zur Zeit alles kaputt macht. Okay, gut. Lieber Jens, warum habe ich das betont, dass wir am 17.04. heute sind? Weil wir gehen heute, um genau zu sein, 54 Jahre zurück. Wir gehen heute an den 17. April 1971 und schauen dort auf die Charts. Ja, Jens, haben wir dasselbe Datum?
Wir sind am 17.04.1971.
Genau, und für alle Stammhörer, die wissen das, damals gab es nur Monatscharts für alle neuen Hörer, die heute zum ersten Mal reinhören. Es gab erst seit 1970 die Wochencharts in Deutschland und deshalb können wir in Deutschland nur auf Monatscharts zurückschauen. Aber das werden wir uns gleich mal machen. Die Monatscharts vom April 1971 in Deutschland. Auf Platz 3 ist George Harrison, My Sweet Lord. Auf Platz 2 Hey Tonight von Creedence Clearwater Revival. Und auf Platz 1 Rose Garden von Lynn Anderson. Jens, alle drei Songs dürften bekannt sein, oder?
Alle drei Songs sind definitiv bekannt, ja.
Hast du ein Favorite mit dabei?
Also ich fand früher eigentlich sehr, sehr niedlich, sehr schön halt wirklich Lynn Anderson, Rose Garden. Ich würde ja meinen, das war auch ESC-Titel.
Das kann ich dir sagen, aber es ist ein schöner Fox-Titel, also kann man schön Fox drauf tanzen. Ja, schön, schön.
Gab es dann auch nochmal von Concan, I Beg Your Pardon, 1988, 89 als technisierte Version mit Deborah Sasson, glaube ich, hat mitgesungen. Nee, bringe ich gerade durcheinander. Also Konkan, I Beg Your Pardon, war im Grunde genommen die Coverversion von Lynn Anderson und Rose Garden.
Genau, so, da haben wir zum Beginn sozusagen genug über alles Mögliche, was ihr wissen müsst, gesprochen. Und ich fange mal an mit meinem ersten Song. Bist du bereit, Jens?
Ich bin bereit.
Denn ich bin auf Platz 21 der Monatscharts.
Das ist schön für die Monatscharts.
Bist du da auch?
Bin ich nicht.
Bist du nicht. Charteinstieg war am 15.02.1971. Habe ich aus unseren tollen Büchern raus. Platz 1 der Radiocharts, insgesamt Platz 13 in Deutschland. Wir reden über einen deutschen Schlager, einen sehr bekannten deutschen Schlager. Und ich mache jetzt einfach mal ein paar Stichworte. Ich sage jetzt keine Sätze, Stichworte. Ich sage zum Beispiel Grand Prix de Eurovision. Ich sage zum Beispiel als Stichpunkt, was kann ich noch als Stichpunkt sagen? Moment. 55 Millionen Tonträger weltweit. Und damit zählt der Künstler mit zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern oder zu erfolgreichsten Künstlern im deutschen Bereich, im deutschsprachigen Bereich. 55 Millionen verkaufte Tonträger. Ja, ansonsten, wir haben schon mal hier im Podcast mehrfach und lange Zeit drüber gesprochen. Den Künstler selber hatten wir noch nicht im Podcast, aber wir haben in anderer Verbindung über den Künstler gesprochen, in einer ganz anderen Verbindung. Aber die Verbindung ist ohne so lange her. Also das war letztes Jahr.
Du meinst also Vicky de Andres?
Mensch, du bist, ja. Hast auch schnell geschalten.
Nein, ich habe jetzt nur gerade eben so der Künstler, immer wieder der Künstler und der Künstler vor allen Dingen, ne? Die Künstlerin Vicky de Andres.
Genau, und da hören wir jetzt einfach mal rein. Jens, deine Erinnerung wach? Dresden, Kulturpalast? Von hinten?
Ja, von hinten. Die günstigsten Karten hat er ersteigert.
Nee, es gab noch günstigere. Es gab noch günstigere.
Die waren also außerhalb vom Saal.
Die waren dann noch die Etage höher über uns, die über uns gesessen haben. Da war ja noch so ein Balkon. Die waren noch günstiger.
Na, sehr schön.
Vicky de Andres, ich bin. Tja, Vicky de Andres, Grand Dame der deutschen Schlagerszene, also was die geleistet hat. Fangen wir erstmal an. Vicky de Andres ist geboren am 23. August 1952, sagen einige Quellen, andere sagen 48 oder 49. Also es gibt keine Quelle, bei Wikipedia gibt es da mehrere Ansagen. Geburt als Vasilki Papasuniouis auf Korfu in Griechenland. 1958 ist sie mit ihren Eltern übergesiedelt nach Deutschland. Wohnsitz war in Hamburg-Wandsbek. 1961 haben sich die Eltern scheiden lassen und Vicky wächst bei ihrem Vater, dem Sänger und Produzenten Leo de Andres, auf. 1965 dann die Veröffentlichung der Debütsingle Messer, Gabel, Schere, Licht, die Platz 16 in den deutschen Charts erreichte. 1966 Erscheinung des Debütalbums Songs und Folklore. 1967 Teilnahme für Luxemburg am Grand Prix de Eurovision de Chanson in Wien mit dem Titel L'amour est bleu. Vierter Platz hat sie damals gemacht. 1972 dann erneute Teilnahme für Luxemburg am Grand Prix de Eurovision in Edinburgh mit dem Lied Apertoir, und dann hat sie dann den ersten Platz gemacht. Also der ESC, der begleitet uns hier immer und immer wieder. 1972 dann noch die Veröffentlichung des Titels Ich hab die Liebe gesehen, der in Österreich Platz 1 und in Deutschland sowie in der Schweiz Platz 2 erreichte. 1973 Erfolg mit dem Lied Die Bouzouki klang durch die Sommernacht. 1974 Veröffentlichung des Mega-Hits Theo, wir fahren nach Lodz, der Platz 1 der deutschen Hitparade erreichte. 1975 dann Erfolge mit den Liedern Ja, ja, der Peter, der ist schlau und Ich liebe das Leben. Auch so ein schöner deutscher Klassiker. 1986, machen wir einen großen Sprung. Heirat mit Eno Freiherr von Ruffin. Annahme des Namens Freifrau von Ruffin. Das wusste ich ohne, dass die Freifrau von Ruffin heißt.
Doch, das hast du schon mal erwähnt in irgendeiner Talkshow. war sie zugange, aber da war schon die Beziehung, glaube ich, wieder am Bröckeln. Also irgendwie sowas war das.
1990er Jahre, Fortsetzung der musikalischen Karriere mit Veröffentlichung in verschiedenen Sprachen. 2006 bis 2008 Engagement in der Kommunalpolitik als stellvertretende Bürgermeisterin und Stadträtin von Piräus. 2023 Ankündigung der Ich liebe das Leben Abschiedstournee mit einem emotionalen Konzert im antiken Odeon des Herodes Attikus in Athen. Und 2024 geplantes Ende der Abschiedstournee und Rückzug von der Bühne. Und wie schon, haben wir es schon gesagt, Vicky Leandros hat über 6 Jahrzehnte in ihrer Karriere weltweit über 55 Millionen Tonträgern verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im deutschsprachigen Raum.
Was ist denn das Lieblingslied von Vicky Leandros bei dir?
Das ist schwierig. Also es ist unterschiedlich. Also ich habe mehrere Songs, die mir gefallen. Also ich finde zum Beispiel Grüße an Sarah, finde ich, ist ein schöner Disco-Fox-Titel, den man ab und zu mal einstellen kann. Liebe das Leben, ich bin. Aber ich finde auch zum Beispiel Tango d'Amour, finde ich auch ein schöner Tango-Song. Und dann Verlorenes Paradies, das war auch nochmal so ein großer Hit. Das waren so meine ersten Kontakte mit Vicky Leandros. Das hatte der Papa damals auf einer LP, so eine Schlager-LP. Verlorenes Paradies. Also Vicky Leandros hat schon viele große Hits gemacht. Und das, was ich gewaltig an ihr finde, und wir hatten da schon gesprochen, wo wir zum Konzert waren, die hatte auch noch zu ihrem Konzert, wo wir waren, die ist ja nun, wie alt war sie? Also 52, 48, 49, 52er Baujahr. Die Quellen unterscheiden sich.
Also sie war auf alle Fälle 70, ne?
Immer noch eine gewaltige Stimme. Also das war Wahnsinn. Ja, ja. Das war wirklich Wahnsinn. Also das muss man ihr anerkennen. Und sie hat sich wirklich sehr, sehr lange gehalten und ist auch mit der Zeit gegangen. Ne? Also sie hat am Anfang diesen klassischen deutschen Schlager gemacht, später dann auch Popschlager so in der Richtung. Und das halt gut funktioniert. Ne?
Also ich finde ja hier The Bleu, finde ich ja auch sehr schön von...
Okay.
Das gab es ja auch von Scooter. Ne?
Von Scooter? Scooter hat Vicky Leandros gecovert?
Scooter hat dort ein Sample genommen von Vicky Leandros. Ist dir entgangen?
Das ist mir entgangen.
Einfach mal nachhören. Ne? Einfach mal auch Hausaufgabe in die Richtung gestreut. Mal nachhören.
Okay.
Ja, genau. Das war also dein erster Musiker heute hier.
Jo, genau. Und jetzt darfst du, so. Mein Freund und Kupferstecher.
Ich habe mich wirklich lange hier gescheut bei diesem Datum, ob ich diese Sache mache oder ob ich diese Sache nicht mache. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute gewaltig viel.
Du hast gewaltig viel.
Gewaltig viel.
Soll ich dir mal sagen, was mir aufgefallen ist? Jetzt bei den letzten, man sitzt ja, für unsere Zuhörer, wir machen ja immer so Daten, was wir in den Folgen machen, machen wir vorher aus, dann arbeitet jeder das für sich auf. Und es hat sich so in den letzten Folgen, so ab 100, haben wir gemerkt, Mensch, hier sind ja einige Sachen drin, da muss man viel ausarbeiten. Also hat man auch ab und zu mal einen Song genommen, wo man weiß, da ist nicht viel zu machen, sonst wird die Sendung zu lang, braucht man nicht viel ausarbeiten. Aber jetzt kommt man langsam an diesen Dingen nicht mehr voraus, an solche Sachen.
Vorbei.
Oder vorbei. Man kommt an solche Sachen nicht vorbei, wir hatten ja solche Sachen wie CCR, was wir besprochen hatten. Und alles solche Sachen kommt man eben vorbei und da kommt man unweigerlich nicht drum rum, dann wirklich große Sachen ausarbeiten. Hat man ja gerade Vicky Leandros gehört.
Deswegen starte ich einfach mal mit meinem ersten Song, Platz 19.
Der welchen Charts?
Der Monatshitparade bei musikhimmel.de.
Der Monatshitparade, Platz 19, okay.
Platz 19, also nicht weit entfernt von der lieben Vicky.
Von der Vicky, ja. Ich war 21.
Die Höchstposition in Deutschland war 3.
3?
In der Schweiz war auch 3. In Österreich die 8, in Frankreich die 9, in Belgien die 3, in Niederlande die 11, auf der Insel UK die 1, in USA die 7, in Australien die 4 und auch in Irland die 1.
Oh.
Und jetzt kommen wir wieder zu den lieben Freunden aus der Schweiz. Hitparade.ch. Schöner Song, schleicht so harmlos vor sich hin, geht aber nicht mehr aus dem Kopf. Habt mich früher immer zum Weinen gebracht, keine Ahnung warum. Unnötige 70er Jahre Schwachmatenmucke, schlecht. Damit traf man den Geschmack der Jugend damals ziemlich. Bekam ich mit der Muttermilch. Das war doch ein Ohrwurm. 3,3 Millionen Spotify-Follower, fast 39 Millionen Spotify-Plays.
Okay. Also, da du ja gesagt hast, England, Irland, Frankreich, USA, also es scheint was Großes gewesen zu sein. Und wir waren damals in der Zeit,
Ich habe eigentlich schon eine richtig hammerharte Vorlage gesagt. Ja, diesmal ist es ja ein ganz schöner Brocken. Na dann, überlegen wir weiter.
Wir waren damals in der Zeit von, entweder war das war so der Anfang von Glamrock und da war auch einiges in Charts drin. Ich tendiere jetzt, ich überlege gerade, ob Gary Glitter mit dabei war, aber Gary Glitter war, glaube ich, ein bisschen später. Die haben erst 73, 74 angefangen. Also es waren so die Anzeiten. Susie Quattro war auch später. Ich tendiere, Sweet, weiß ich gar nicht, ob wir die schon hatten, ob wir schon mal über die gesprochen haben, die wären doch, aber die waren auch später. Und wir sind 71. Ich tendiere mal, wenn du sagst, so ein großer Hit, T-Rex, könnte es das sein?
Wollen wir einfach mal reinhören, ne?
Wir hören mal rein. Heiße Liebe, was war der Tipp für uns? Ich habe gar nicht zugehört.
Also auf alle Fälle haben wir jetzt gerade eben gehört T-Rex und Hot Love.
Und jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, du hast dich gescheut ranzukommen, weil über T-Rex habe ich mich auch schon mal informiert. In einer anderen Folge bin ich darüber gestolpert. Es könnte heute gut sein, dass die Folge etwas länger wird, stimmt's?
Könnte durchaus sein.
Es fiel ja dahinter.
Also T-Rex, auch Tyrannosaurus Rex, also ne, ausgesprochen, ist schon sehr interessant, ja. War eine populäre britische Rockband 1967 in London unter dem Namen Tyrannosaurus Rex von Mark Bolan gegründet. Der hat Gesang und Gitarre gemacht und hat gelebt vom 30.11.47 bis 16.09.1977. Und Steve Peregrine Took, der hat Percussion gemacht und Begleitgesang. Also die haben diese Band gegründet. Und die spielen am Anfang Psychedelic Rock. Ab 1970 wurden dann umbenannt in T-Rex und gehörten in den folgenden Jahren zu den bekanntesten Vertretern des Glamrock. Wie du schon vermutest, erwähnt hattest. So, mal ein bisschen was zur Vita, zu dieser Geschichte. Und die ist wirklich gigantisch lang.
Das ist Wahnsinn, ne?
Sehr, sehr gigantisch lang. Ich habe mich auf nicht alles gestürzt, muss ich schon im Vorfeld sagen.
Und ich, absoluter Respekt für dich, Jens, weil ich weiß ja, wie du es machst. Ich gucke ja immer noch, ich gucke erst, wenn es eine deutsche Seite bei Wikipedia geht, gucke ich mir ja an und gucke dann aber noch über die amerikanische, also über die englische Seite, gucke ich auch noch drüber, lass mich die auf Deutsch übersetzen und lese das auch nochmal durch. Die ist ja nochmal bedeutend länger als die deutsche.
Ja, es reicht in dem Falle wirklich diese deutsche Geschichte. Und für alle, die sich noch nicht beschäftigt haben mit T-Rex, das ist schon sehr interessant. Ich hatte ja gesagt, am Anfang hat er so ein bisschen Psychedelic Folk gemacht, also was ganz anderes als Glamrock. Und derjenige, der das richtig ins Rollen gebracht hat, war halt der Mark Bolan. Der suchte nämlich per Zeitungsannonce noch einen anderen Musiker, um Band zu gründen. Neben dem Schlagzeuger Stephen Ross Porter gab es noch einen Gitarristen und Bassisten und einen weiteren Musiker. Die meldeten sich. Auf Bolans Wunsch nahm Porter, der liebe Schlagzeuger, Stephen Ross Porter, nahm dann in Anlehnung an den Namen eines Hobbits aus dem Herr der Ringe den Künstlernamen Steve Peregrine Took an. Ne? Also merkte man schon, der liebe Mark Bolan hatte schon gewisse Vorstellungen. Durch die eilig zusammengestellte Besetzung und nur wenige Bandproben gab es mit den fünf Musikern, wurde schon im Vorfeld am 22., man muss immer die Zeitspanne im Blick haben, am 22.07.1967 im Electric Garden in London ein Konzert gemacht. Das war schon vor der Bandgründung gebucht worden von Mark Bolan. Ne, also wenn schon, dann richtig. Aber es wurde ein Desaster, nämlich Buhrufe des Publikums, begründet wahrscheinlich auch durch die kaum geprobten Lieder. Und Mark Bolan entließ dann nach drei seiner Mitmusiker gleich. Also das war nur halt hier von Took war überzeugt. Also Schlagzeuger, Percussion, konnte gut.
Du darfst bleiben, du kleiner Hobbit.
Genau. Dann musste die nun zum Duo geschrumpfte Gruppe die Elektrogitarre samt Verstärker an die Plattenfirma zurückgeben. Ne? Um über die Runden zu kommen, verkaufte auch noch sein Schlagzeuger Took das Schlagzeugset. Auftritte waren dann nur noch mit akustischer Gitarre und ein paar Bongos möglich. Debüt war dann nochmal zeitlich. Wir waren erster Auftritt 22.07.67. Am 23.09.67 war das Duo dann in Middle Earth zugange und dann unbeachtet in kleinen Clubs unterwegs. Und die haben dann meistens auf der Bühne gesessen im Schneidersitz. Also dann mit den Bongos und mit der Akustikgitarre. Kann ich mir gut vorstellen. Dann gab es ein Fan der ersten Stunde, der britische Radio-DJ John Peel, wurde auf die beiden aufmerksam und bot an, die Musik in seinen Sendungen im größeren Publikum vorzustellen. Es gab mehrere Gastspiele und der Bandname wurde bekannter. Ende 67, wir sind immer noch 67, wurden sie dann vom Brooklyn stammenden Produzenten Tony Visconti entdeckt. Es kam zum Vertrag mit Sonophone Music Label und Visconti war im Übrigen maßgeblich bis zum 74er Album dabei und auch der Entwicklung des Gruppensounds beteiligt. Die Single Deborah erschien wieder Mai 68 bis Platz 34 in der UK-Hitparade schaffte sie die Single. Erstes Album habe ich mir ausgespart, wie das sich nennt, weil der Titelname ist wirklich sehr, sehr lang. Erreichte Platz 15. 3 Monate später, zweite Album Prophets, Seers and Sages, The Angels of the Aged. Da waren Musikstücke, sind da meistens nur 2 Minuten lang gewesen und die Musik war eigenartig. Markanter Gesangsstil Bolens war herauszuhören. Stimmliche Improvisation in schwer verständlichen Akzent. Gesungen wird von Elfen, Zauberern und Drachen, Autos, goldenen Katzen, riesigen Seevögeln. Wahrscheinlich von Tolkiens Universum entsprungen. Also man merkte, der Bolen hatte wirklich so ein Faible für G.R. Tolkien. Das dritte Album, Unicorn war dann Platz 12 in UK und da war auch enthalten ein gelesenes Märchen. Wir springen weiter. Spätsommer 1969 gab es eine US-Tour, um sich dort einen Namen zu machen. Das Publikum zeigte aber wenig Interesse und die Tour wurde ein Flop. Es kam zu Spannungen zwischen Bolen und Tuck über die musikalische Zukunft der Band und das Image. Der liebe Mark Bolen wollte künstlerische Berühmtheit erlangen und der liebe Tuck hier konnte sich damit nicht anfreunden. Zurück in England trennten sich ihre Wege, auch wegen Tucks angeblicher Drogenprobleme und Linksorientierung. Und der liebe Mark Bolen ging weiter voran, suchte neue Partner. Im makrobiotischen Restaurant Seeds, ich muss jetzt selber gucken, makrobiotischen, was damit gemeint ist. Das muss also ein Restaurant sein, was die Lebensweise, die zu einem gesunden, langen Leben führen soll, als Credo hat. Solche Speisen wird es dann gegeben haben. Da traf er dort in den Restaurant Seeds durch einen gemeinsamen Freund, den Mickey Finn. Und der war gerade beschäftigt mit einer Auftragsarbeit in Form eines psychedelischen Wandgemäldes. Das waren Zeiten. Hatte auch Musikererfahrung und wurde dann durch Mark Bolen im Oktober 1969 neues Bandmitglied. Konnte zwar nicht so gut spielen und singen, aber er sah gut aus und passte zu Bolens Vorstellungswerdegang der Gruppe. Also er hat gesagt, okay, den können wir nehmen, das passt schon. Von der Optik her, ja, der kann zwar nicht so gut wie der andere hier, der Hobbit hier, aber ist mit dabei.
Ist ein anderer Hobbit.
Ja, Mickey Finn ist zuerst auf dem im März 1970 erschienenen vierten Album als Percussionist zu hören. Wobei bestimmte Sachen mussten rausgenommen werden, weil da immer noch der liebe Tuck mit Aufnahmen zugegen war. Na, da hat er dagegen geklagt oder musste rausnehmen aus dem Album. So, es blieb aber trotzdem der erhoffte, durchschlagende Erfolg aus. Der liebe Mark Bolen zweifelte an seiner Musikerkarriere und spielte sich mit dem Gedanken, nur noch Schreiben von Gedichten in sein Credo zu nehmen. Also wollte er nur noch Gedichte schreiben. Aber seine im Januar 1970 geheiratete Frau und Managerin June Child ermunterte ihn aber weiterzumachen mit neuen Songs. Es entstand eines Nachts ein einfaches, kinderreimähnliches Lied mit eingängiger Melodie, Ride a White Swan. Und wegen der Einfachheit halber wurde dann durch Visconti auch noch was anderes gemacht, nämlich auf Produktionspapieren wurde der Bandname einfach abgekürzt T.Rex. Gefiel aber Mark Bolen am Anfang gar nicht so richtig, also ärgerte sich ein bisschen drüber. Aber Mark Bolen suchte dann nach Veränderungen und wollte sein Image auch als Minnesänger der Hippie-Kultur loswerden. Und daher passte dann doch die neue Abkürzung, also 1970 dann nur noch T.Rex, also T-Rex. Und auch die liebe Single, die es nachts entstanden ist, Ride at a White Swan, Im Oktober 1970 wurde die wenig im Radio gespielt, aber die Plattenläden verzeichneten steigende Nachfrage. Erreichte nach 13 Wochen im Januar 1971 Platz 2 in den UK. Und der Song bestach schon durch markanten Gitarrenriff und das Ganze mit Streichern untermalt. Und dann gab es das erste Album der Gruppe mit gleichnamigem Namen T.Rex. Erschien im Dezember 1970 und erreichte Platz 7 in den UK-Albumcharts. Um die Songs live vorstellen zu können, wurde dann Ende 1970 auch ein Bassist engagiert. Und im Februar 1971 wurde dann diese hier vorgestellte Single Hard Love veröffentlicht. Mit 6 Wochen Platz 1 in den UK und halt auch in Deutschland 7 Wochen Platz 3. Für einen Auftritt in Top of the Pops im März 1971 klebte Celita Secunda, die Frau von Tony Secunda, Manager der Gruppe Move und kurzfristige Betreuerin von T-Rex, einige glitzernde Sternchen unter die Augen von Bolan. Dieser Auftritt steht nach weit verbreiteter Ansicht für die Geburtsstunde des Glamrock, der in Form einer Jugendbewegung sowie künstlerisch und kommerziell in den nächsten Jahren die populäre Rock- und Popmusik in Europa dominierte. Also wie gesagt, diese Celita Secunda hatte die Idee, einfach mal ein paar glitzernde Sternchen beim lieben Mark Bolan.
Und die hatten einen Querverweis zum Move gehabt, ne?
Oh, genau, die haben wir ja auch schon mal gehabt.
Und Move war ja Vorreiter von ELO.
Naja, genau. Also, an diesem März 1971...
Wie sich die Folgen alle ineinander verzahnen.
Ja, in diesem März 1971 war laut landläufiger Meinung dort dann die Geburtsstunde des Glamrock geschehen.
Bei also war es schon ganz gut, dass ich die ganzen alle nach hinten geschmissen habe, die ganzen Glamrocker. Mhm.
So, es folgen natürlich noch weitere interessante Geschichten. Gern auch selber mal zum Nachlesen und irgendwann mal wieder zu hören. Mal gucken, vielleicht kommen sie nochmal T-Rex irgendwas. Zu guter Letzt aber noch das Ende der Geschichte möchte ich dann doch noch mitnehmen. Leider Gottes, Mark Bolan kam bei einem Autounfall am 16.09.1977 in einem Vorort von London, kurz vor seinem 30. Geburtstag ums Leben. Fahrerin war seine damalige Freundin, die überlebte schwer verletzt. An der Stelle gibt es im Übrigen auch eine Tafel. Mitbegründer Steve Peregrine Took starb am 27.10.1980 im Alter von 31 Jahren, als er sich an einer Cocktailkirsche verschluckte. Steve Curry verunglückte am 28.04.1981 beim Autounfall in Portugal tödlich. Was er für eine Rolle bei T-Rex spielte, lest einfach nach. Mickey Finn starb 55-jährig im Hospital 2003 an den Folgen des jahrelangen Drogenmissbrauchs. Und Peter Dino Dines starb am 28.08.2004 an einem Herzinfarkt. Und auch hier einfach mal nachlesen, welche Position er in der T-Rex-Story hatte. Also gibt es euch noch sehr viel zu lesen, nachzulesen, aber wir haben ja jeder immer nur einen Titel mit und ich bin schon wirklich schon für meine Verhältnisse sehr lang jetzt dabei. Zum Abschluss noch, liebe Freunde, T-Rex hatten insgesamt über 3,5 Millionen Tonträger verkauft. Gefühlt hätte ich gedacht, es wären mehr. Das erfolgreichste Album war Electric Warrior und die Single Get It On mit über 600.000 verkauften Einheiten. Macht 7-mal Silber, 11-mal Gold und 4-mal Platin. Und das war mein erster Song T-Rex und Hot Love.
Ich denke, das wird in nächster Zeit wird das öfters mal so passieren, dass wir mal länger über ein paar Sachen reden müssen sozusagen, weil wir kommen ja irgendwann mal in den Bereich, wo wir... Ne?
Also die Storys sind ja wirklich...
Das ist Wahnsinn.
Sind definitiv nicht schlecht. Da gibt es noch, wie gesagt, noch andere Storys, aber wir wollen nicht nur über T-Rex hier reden.
Genau. Und deshalb machen wir kein langes Rumgeusche. Ich komme zu meinem zweiten Song. Und ich bin jetzt nicht in den Monatscharts, sondern habe unser Buch zu Rate gezogen, unsere Bücher, die wir haben, und bin bei einem Song Charteinstieg am 1.3.1971. Platz 34 in Deutschland, Platz 66 in den USA. Es ist eine Hardrock-Band. Ich habe das einfach genommen, weil ich der Meinung bin, wir haben sowas in der Art hatten wir noch nie bei unserem Podcast. Wenn du drauf kommst oder ich sage das dann durch, wer das ist, kannst du ja mal deine Meinung bringen, aber ich glaube, wir hatten sowas in der Richtung noch nicht. Diese Band ist durch ein Album riesengroß geworden. Und auch durch einen besonderen Song sind die riesengroß geworden. Die haben sich gegründet 66,
Black Sabbath?
Nee, Black Sabbath leider nicht. Ist ein US-amerikanischer Rockband. Black Sabbath ist ja aus England.
Ja, ich habe es nicht genau gehört, aber schon erzählt, dass es woher die sind, aber...
Ja, die sind aus den USA. Und dieser Song, wir reden jetzt über den Song, den ich rausgesucht habe, aber der bekanntere Song dieser Band ist ein Meilenstein der Hard-Rock-Musik. Ist ein absoluter Meilenstein. Und das Ding ist auch, ich gebe es noch als Tipp, dieser ganz berühmte Song, der ist über 17 Minuten lang. So, also das können wir jetzt...
Titel mit über 17 Minuten lang, aber wobei ist es Hardrock? Iron Butterfly in der Gala da Vida.
Fein, richtig.
Na dann.
Also Iron Butterfly stimmt, der Song heißt anders, den ich rausgeguckt habe. Den hören wir uns jetzt mal an.
Hör mal rein.
Und sie hörten gerade Iron Butterfly mit Easy Rider. So, ich habe den einfach mal, weil irgendwann müssen wir, also hatten wir schon mal Hard Rock, ich nehme jetzt mal Rammstein raus, das packe ich so in Industrial rein, aber hatten wir eigentlich schon mal Hard Rock in der Art und Weise, hatten wir eigentlich noch nie.
Na, wir haben so Psychedelic Rock hatten wir gehabt.
Ja, aber solche Sachen wie Iron Butterfly oder Black Sabbath oder sowas.
Ich bin mir gar nicht sicher, aber Lordi hatten.
Naja, das ist Modern Glam Rock oder sowas, würde ich sagen. Okay. Reden wir über Iron Butterfly. Iron Butterfly, wie gesagt, ist eine US-amerikanische Rockband, die 66 in San Diego gegründet wurde. 1966 Gründung der Band. Die Originalbesetzung bestand aus Doug Engel, zuständig für Keyboard und Gesang, Daryl DeLoach, zuständig für Gesang, Danny Weiss, zuständig für Gitarre, Jerry Penrod, der hat den Bass gespielt, und Ron Bushy, der hat das Schlagzeug gespielt. 68 Veröffentlichung des Debütalbums Heavy, das sich fast ein Jahr in den Charts hielt. Kurz nach der Veröffentlichung verließen DeLoach, Penrod und Weiss die Band. Am 27. Mai 68 Aufnahme des Titeltracks in Nagada da Vida in New York. Die 17 Minuten 5 Sekunden lange Version wurde in einem einzigen Take gespielt. Also haben sie einmal durchgerammelt. Juli 68 Veröffentlichung des Albums in Nagada da Vida, das über 4 Millionen Mal verkauft wurde und sich über ein Jahr in den Top 10 hielt. Der Titeltrack, ursprünglich als In the Garden of Eden geplant, wurde aufgrund eines Missverständnisses in Nagada da Vida umbenannt. 69 Veröffentlichung des Albums Ball, 1970 Erscheinen des Albums Metamorphosis. Während dieser Zeit verließ Gitarrist Eric Brand die Band und wurde durch Mike Pinera und Larry Rhino Reinhardt ersetzt. Und im Mai 71 Auflösung der Band. 74 bis 75 erste Wiedervereinigung und Veröffentlichung der Alben Scorching Beauty und Sun and Steel, das war 74 und 75. Dann gab es 87 bis 2012 weitere Wiedervereinigungen mit wechselnden Besetzungen. 2015 die letzte bekannte Besetzung mit Martin Gershwitz, Keyboard und Gesang, Eric Barnett, Gitarre und Gesang, Ray Weston, Schlagzeug, Mike Green, Percussion und Gesang und Dave Maros, Bass und Gesang. Also das, was 2015 dann unterwegs war, hatte mit der Originalband nichts mehr zu tun. Verstorben sind unter anderem die Mitglieder Eric Benn, gestorben 2003, Lee Dorman am Bass gestorben 2000 oder beziehungsweise hat Bass gespielt, gestorben 2012, Larry Rhino Reinhardt gestorben 2012, Ron Bushy gestorben 2021 und Doug Engel, der ja Gründungsmitglied war, gestorben 2024. Ja, und wie gesagt, in Gala da Vida gilt als Meilenstein in der Entwicklung des Hard Rock und war eines der ersten Rockstücke, das eine komplette Plattenseite füllte. Also die komplette Plattenseite war nur dieser eine Song. Iron Butterfly. Also das Hard Rock ist auch so eine Sache, die haben wir, ein bisschen schleifen lassen. Da wird vielleicht, wenn wir mal die 70er oder 60er betrachten, wieder ein bisschen mehr kommen, lieber Jens.
Na, mal gucken. Hast du denn auch mal diese Version gehört, komplett? Gala da Vida?
Nein, habe ich nicht gehört.
Da habe ich quasi auch schon mal gehört.
Hast du schon mal gehört? Ich weiß bloß, von Gala da Vida gibt es, soweit ich weiß, gab es danach auch eine Ostblock-Version irgendwie aus Ungarn oder Bulgarien oder sowas.
Es gab dann nochmal ein Album von 16-Bit in den 80er Jahren und da gab es auch in der Gala da Vida auf dem Album mit drauf, was ja mit einem Amiga 500 gemacht wurde.
Okay.
Soweit zu in der Gala da Vida. Und ich komme jetzt
Easy
auch...
Easy Rider.
Jetzt,
wir haben über Easy Rider gesprochen.
Wir haben Easy Rider, ja, genau. Ich komme jetzt mal zu meinem zweiten Titel. Und da bin ich Platz 29 der US Top 40.
Okay.
Dort hat es dann erlangt Höchstposition Platz 13. In Deutschland war es auch Platz 29. In Niederlande Platz 16. Und Australien Platz 55. Meinungen der lieben Schweizer Hitparade-User. Sehr gut, ein absoluter Klassiker. Zeitlos und immer wieder gern gehört. Fantastisch, genial, auch nach so vielen Jahren noch. So ein verdammt guter Rhythmus. Setzte neue Klangmaßstäbe vergleichbaren Sound gab es 1970 nicht. Respekt vor der musikalischen Leistung. Bekam durch Big Lebowski noch zusätzlichen Kultstatus. Geiler Oldie. Tolles Cover, da gibt es nichts zu rütteln. Das Arrangement aus Gitarre, Orgel und Percussion ist nicht zu toppen. 13,8 Millionen Spotify-Follower, über 189 Millionen Spotify-Plays nach der langen Zeit.
Heidi Witzka, Kapitän. Percussion und war wieder ein Welthit. Da kommt wieder bestimmt ganz viel Monolog von dir. Und es war, du hast gesagt, es war ein musikalischer Meilenstein sozusagen.
Ja.
Okay.
Obwohl es ja auch ein Cover war, ne?
Es war ein Cover.
War ein Cover. Man denkt immer so, wenn man den dann hört, den Titel, ehrlich, war es ein Cover? Gibt es doch ein Original? Mhm.
Okay. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen.
Wir hören mal rein. Machen wir mal. Los geht's jetzt hier.
Ich kenne den Song nicht, aber am Gitarrensound ist sofort zu erkennen, dass das Santana sein muss, oder?
Ja, aber mich enttäuscht das wirklich, dass du den nicht kennst?
Ja, wenn ich mir noch eine länger anhöre, dann kenne ich ihn vielleicht.
Santana, Oye Comova. Comova. So, Oye Comova nennt sich der Song.
Okay.
Also ich hätte nie von dir erwartet, dass du nur den Titel mir sagen kannst, aber ich hätte erwartet, dass du den schon mal gehört hast.
Ich habe ihn bestimmt schon mal gehört, ja, aber wie gesagt.
Jedenfalls ist ein Cover-Song, Original ist von Tito Puente. Ne? Aber wir sprechen über Santana. Santana heißt bürgerlich Carlos Humberto Santana Barragán.
Und da kommt jetzt wieder ganz, ganz viel. Das wird wie gesprochen eine lange Sendung heute.
Ich hatte ja gesagt, es lohnt sich definitiv, weil da gibt es auch eine schöne Vita dazu. 20.07.47 in Outland de Navarro in Mexiko geboren. Ist ein US-amerikanischer Gitarrist mexikanischer Herkunft, der die Rockmusik um den Latin Rock erweitert. Bekannteste Stücke waren Samba Party, Black Magic Woman und natürlich auch dieser Song aus dem Nummer 1 Album Abraxas 1970. Mit 4 Jahren hat er Geigenunterricht vom Vater bekommen. Durch Aufkommen des Rock'n'Roll wechselte er 1955 zur Gitarre. Dann zog die Familie um nach Tijuana und es gab Auftritte schon in diversen Clubs. 1960 zog dann die Familie nach San Francisco und Santana verdiente sich seinen Unterhalt in Clubs dort. Außerdem lernte er bald Gleichgesinnte kennen und gründete 1965 mit 4 Leuten die Santana Blues Band. Angeblich wurde der Name wegen der lokalen Musikergewerkschaft so genannt, weil sie verlangte, dass jede Band einen Kopf haben müsste. Deswegen die Santana Blues Band. Darüber hinaus wurde Santana auch im selben Jahr eingebürgert und seine Band wurde wegen ihres unverwechselbaren Sounds, was wir ja gerade eben auch gemerkt haben beim lieben Marcel, bekannt, weil man merkt sofort, wenn man diesen Sound hört, das ist Santana, ne? Ende September 1968 wurde Santana am letzten Abend als Ersatz für den erkrankten Mike Bloomfield zu den Live Adventures in Fillmore West eingeladen. Mit dem Titel Sunny Boy Williamson gab es dann erstmals auch ein Live-Gitarrenspiel, was dokumentiert wurde. 1969 gab es die erste LP Santana, anschließend Tour mit Band als Sextett durch die USA, besonders auch der Auftritt beim Woodstock Festival. Die LP erlangte Top 5 in den USA, hielt sich 2 Jahre und wurde zu dem Zeitpunkt über 2 Millionen Mal verkauft. Das zweite Album, Abraxas, September 1970, enthält auch diesen hier genannten Titel und weitere Klassiker. Black Magic Woman zum Beispiel. Wurde 4 Millionen Mal verkauft und war auch Platz 1 für das Album. Im September 1971 gab es das Album Santana 3, Veröffentlichung mit vielen Gastmusikern, wurde 2 Millionen Mal verkauft plus Spitze der Charts. Nach der Tournee trennte sich die Band, aber Santana behielt die Namensrechte. 1972, nach der Tour, gab es dann Veröffentlichung von dem Live-Album mit Buddy Myers und er vereinte wieder die Band für ein viertes Album, Caravanserai. Er erreichte Top 10, erhielt Platin- und Grammy-Nominierung. Zwei Bandmitglieder verließen 1973 die Gruppe und gründeten die Band Journey. Frühjahr 1987, ich mache jetzt mal einen Sprung, weil da gibt es auch wieder was dazwischen zu erzählen, was dann so war. Deswegen machen wir einfach mal jetzt einen Sprung in die 80er Jahre. Frühjahr 1987 trat Santana Band mit Freedom-Konzert im Palast der Republik in Ost-Berlin auf. Fans standen schon 48 Stunden vorher für die wenigen frei verfügbaren Karten.
Eine der wenigen westlichen Künstler, die in der DDR auftreten durften.
Genau. Mit der Zeit blieb aber dann Erfolg aus. Außerdem ließen Solo-Ambitionen von Santana nach. Aber er blieb immer noch beliebter Gastmusiker. Man hat dann halt gesagt, okay, Santana ist mit dabei, kann vielleicht auch mal für ein Lied irgendwie. 1989 gab es seinen ersten Grammy fürs Album Blues for Salvador. 1998 gab es dann die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame mit weiteren Bandkollegen. 1999 gab es dann das Comeback mit dem Album Supernatural.
Das Album habe ich.
Ich habe es auch. Sensationell.
Sensationell.
Und da gab es dann Grammy-Verleihung 2000 und für dieses Album gab es 8 Auszeichnungen. Es gelang bislang nur vorher dem Album von Michael Jackson Thriller. Also da hat Santana dann mal gezeigt, ja, ich kann es noch, da waren sehr viele Größen mit dabei dort bei dem Album.
Genau, da war ja Smooth war ein größer Hit und der größte Hit war, glaube ich, von dem Album Maria Maria. Ja,
genau.
War der größte.
Rolling Stones listete Santana auf Rang 90 der 100 größten Musiker und Rang 20 der 100 größten Gitarristen aller Zeiten auf, das Rolling Stone Magazin. Zwischen 1973 und 1982, was ich so ein bisschen ausgeblendet habe, schloss sich Santana auf der spirituellen Suche dem indischen Guru Sri Chinmoy an und fand sein Lebensmotto, wir sind eins. 1973, ein bisschen Gossip dazu, 1973 heirat Deborah King, 3 Kinder, Salvador, 1983 geboren, Stella, 1984 geboren und Angelica, 1989 geboren. Die Scheidung war dann 2007. Juli 2010 hat er dann Heiratsantrag an Cindy Blackman auf dem Konzert seiner Tour in Chicago gemacht und dann geheiratet auf Maui am 21.12.2010. Das ging dann verhältnismäßig flott. Santana war mit seiner Ex-Frau engagiert im sozialen Bereich seit Jahrzehnten. Mitte der 90er Jahre gab es die Gründung der Milagro Foundation, Stiftung für benachteiligte Menschen, um Schulbildung zu erlangen. Und nun nochmal ein Zitat vom lieben Carlos Santana. Musik soll Ewigkeit, Unendlichkeit und Sterblichkeit ausdrücken. Sie kommt ja aus einer höheren Bewusstseinsebene. Sie ist gewiss nicht Showbusiness oder Entertainment. Hat der liebe Carlos Santana gesagt. Insgesamt, laut Quellenangaben, bisher hat er mehr als 90 Millionen Tonträger weltweit verkauft und zählt damit zu den Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern. Erfolgreichste Veröffentlichung, was wir schon erwähnt haben, war Supernatural, über 30 Millionen Mal verkauft. Insgesamt nochmal 7-mal Silber, 101-mal Gold, 183-mal Platin und 4-mal Diamant weltweit. Soweit also zu Carlos Santana und diesem tollen Klassiker aus dem Jahr 1971, wo ich nochmal nach oben scrollen muss, weil war wieder einiges zu erzählen. Euer Kommen war sensationell.
Sensationell, also diese Sendung, wir hatten wirklich 4 richtige Größen mit dabei. Also Vicky Leandros, gerade auf dem europäischen Kontinent, Iron Butterfly und dann noch Carlos Santana und T-Rex. Das ist wirklich viel Musikgeschichte, was wir heute interpretiert haben. Kommen wir mal zur richtigen Geschichte. 8. April 1971, Präsident Richard Nixon hatte den Abzug von 100.000 amerikanischen Soldaten aus Vietnam bekannt gegeben. 14. April 1971, der US-Schauspieler George C. Scott hatte den Oscar abgelehnt. Er sollte ihn für eine seiner bekanntesten Rollen, die des US-Generals George S. Patton, in dem mit 7 Oscars ausgezeichneten Film Patton, Rebell in Uniform, als bester Hauptdarsteller erhalten. Scott war der erste Schauspieler, der diese Ehrung abgelehnt hatte. Und 19. April 1971, die Sowjetunion hatte mit Sojus 1 oder Adin die erste Weltraumstation in eine Erdumlaufbahn gebracht. Das sozusagen zur Geschichte an diesem Monat oder in diesem Monat, dem April 1971.
Und das Ganze zum Gründonnerstag.
Zum Gründonnerstag. Also heute haben wir euch wirklich was ins Osternest reingelegt. Vielleicht kommt ja noch was, was wir ins Osternest reinlegen, Jens.
Man weiß es nicht.
So, damit sind wir jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Also, und da kommt noch was, ne, Jens?
Ja, da kommt noch was. Wir kommen jetzt quasi zum Endquiz. Die erste von mir genannte Gruppe hieß ja wie?
T-Rex.
Benannt nach dem Dinosaurier, welcher 3,5 bis 9 Tonnen wiegen konnte. In welchem Land fand man die Überreste des 9-Tonnen-Exemplars? 1 in Russland, 2 in Tansania, 3 in Kanada oder 4 in den USA?
Tansania.
Falsch. Es war in Kanada.
Okay. Es war Winter in Kanada.
Aufhören zu singen. Zum grünen Donnerstag müssen wir nicht hier deine Stimme hören. Hier. Das ist Sing-Sang hier.
Reiß dich zusammen.
So. Und jetzt bin ich gespannt auf den Soundschnipsel.
Nee, das war das.
Das war erstmal das Endquiz.
Genau, so, und jetzt komme ich zu meinem Soundschnipsel, lieber Jens. Und zwar, ich gucke mal kurz auf meinen Zettel, wir sind auf Platz 15 am 8. Dezember 1980. Sind wir auf Platz, was habe ich gesagt, 15, ne? Platz 15, 8. Dezember 1980. Lieber Jens, und bitteschön. So, das muss reichen.
Nö, da muss ich passen. Muss ich einmal passen. Erzähle, was war's?
Ja, du hast das Fass aufgemacht mit den Top 20.
Nee, es ist okay mit den Top 20. Na, was war's?
Michael Holm, Leb wohl. Das soll es auch gewesen sein. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Das Lied habe ich noch nie gehört, was immer so rauskam, Leb wohl. Ja, nicht Leb wohl, sondern erstmal noch schöne Ostern. Und wir hören uns wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.